Heute zu Gast die Schauspieler und Produzenten der Amazon Prime Hitserie Die Discounter und Gründer der Produktionsfirma Kleine Brüder, Max Mattis und Bruno Alexander.
Wir möchten größer werden und so, aber wir möchten immer darauf achten, dass wir uns selber halt treu bleiben und immer gucken, wo haben wir dann angefangen. Wir haben da angefangen, wir saßen im Wohnzimmer und haben halt zusammen gesagt, wir möchten jetzt kleine Brüder gründen, aber nicht irgendwie das Ding aus den Händen verlieren, sondern wir möchten immer Dinge machen, hinter denen wir auch zu 100% stehen. Und na klar können wir jetzt sagen, wir machen jetzt die Werbung und dann machen wir noch das Projekt und holen uns noch mehr Leute dazu, dass wir parallel 10 Projekte gleichzeitig machen können. Aber irgendwann verliert man dann halt auch den Spirit, den es am Anfang gebraucht hat, um anzufangen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Ehrliche Einschätzung von mir, wer bei den Discountern jetzt an Lidl oder Aldi oder Penny denkt und noch nie was von Kolinski gehört hat, für den ist der Podcast wahrscheinlich gleich ein bisschen irritierend, denn es geht um diesen fiktiven Supermarkt, Discount-Supermarkt, den sich die Kollegen ausgedacht haben. Aber dahinter steckt vor allen Dingen eine Geschichte von so ein paar Mitzwanzigern, die sich ihren beruflichen Traum erfüllt haben, nämlich diese Serie zu produzieren, die immer schon Filmproduzenten werden wollten, schon seit Schulhoftagen und es in der heutigen Welt geschafft haben. Das haben wir nachgezeichnet und versucht zu verstehen, wie diese ganze Produktionslandschaft heute funktioniert. Was man da für Karrieren machen kann, von wem man dann alles so angesprochen wird, was man damit verdienen kann. Das haben wir natürlich versucht zu ergründen, welche Rolle der prominente Produzent Christian Ulm spielt. All das kommt vor, aber es geht halt auch um Kolinski und um die Geschichte eines Supermarkts hier in Hamburg-Altona und was da alles so an Soap-Opera-artigen, ekligen, lustigen, rührenden Sachen passiert. Das haben uns Max und Bruno erzählt. Bruno ist übrigens der Titus und damit direkt rein ins Gespräch. Auf geht's! Moin, Bruno, Alexander und Max Mattis. Hi.
Moin.
Hallo.
Schön, dass du hier sein können.
Ja, vielen Dank.
Die meisten würden jetzt sagen, ihr seid die Discounter. Ne? Und dabei seid ihr doch eigentlich die Eigentümer und Gründer von Kleine Brüder.
Genau, ja. Ja, Discounter, damit ging es ein bisschen los. Also, beziehungsweise Kleine Brüder gab es schon vorher. Aber mit Kleine Brüder, mit Discounter ist das Ganze so richtig ins Rollen gekommen.
Das ist Ganze auf einmal groß geworden. Ja. Das war
größer als wir dachten auf einmal. Es ging dann sehr schnell.
Angefangen hat es mit Intimate tatsächlich, damals noch in der Schulzeit.
Also für alle, die es jetzt nicht so verfolgen, das sind alles Formate, die auf den Streaming-Plattformen extrem gut funktionieren. Also insbesondere Discounter war sozusagen für Amazon gemacht oder von Amazon gekauft worden, so in der Corona-Zeit total abgehoben. Weiß man eigentlich, wie viele Leute das geguckt haben? Größenordnung?
Wir wissen es nicht, also die Zahlen werden nicht so richtig rausgegeben. Man kann es nur erahnen, aber nee, richtige Zahlen haben wir leider nicht.
Es gibt immer so einen Flurfunk, sagt man, wo mal Zahlen irgendwie rumfliegen, aber die gehen so weit auseinander, dass wir uns gar nicht trauen, uns auf eine zu einigen.
Es wird aber manchmal gesagt, es haben mehr Leute geguckt als die und die Serie. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir das dann sagen dürfen, aber das war dann so, wow, okay, das ist krass.
Okay, also aber wir reden schon wahrscheinlich von 1 Million plus Zuschauern.
Ja, viel mehr.
Ja, viel mehr. Also bei Discounter auf jeden Fall. Ich glaube, bei Intimate wissen wir, haben wir Quoten bekommen, da wir ja auch auf Pro7 liefen. Leider zu nicht ganz so coolen Sendeplätzen. Ich glaube, das war immer 23.45 Uhr oder so. Aber da waren es an die 100.000, glaube ich, am Abend.
Genau, aber und das ist ja auch nur lineares Fernsehen. Und ich glaube, die Zielgruppe kann man mit linearem Fernsehen jetzt nicht so gut erreichen. Da ist dann doch eher, läuft ja auch auf Join, das funktioniert deutlich besser.
Ich meine, ich habe gerade erlebt hier, es drohte hier vor der Podcastaufnahme ein Auto abgeschleppt zu werden. Ich sage jetzt nicht welches, aber eins von euren.
Dann eins von unseren.
Genau, also,
ja, wir haben viele.
Jedenfalls bekam ich mit, dass der Polizist scheinbar auch, oder die Polizistin scheinbar auch irgendwie Discounter kennt. Also es scheint schon sehr breit zu sein, so in der Gesellschaft. Irgendwie in Deutschland ist Discounter ein großes Ding. Aber erzähl mal, ihr seid zusammen zur Schule gegangen, alle Mann.
Wir sind, fast alle, also wir haben uns alle relativ, also wir haben uns, in der fünften Klasse war ich mit Emil, Oskar und Leo. Mit Emil und Oskar habe ich zusammen Regie gemacht bei Die Discounter. Und Leo Fuchs, genau, war auch in unserer Schule. Das heißt, wir waren da alle schon sehr jung miteinander befreundet. Max kam, haben wir dann immer mit dem Feiern kennengelernt, auch relativ schnell. So mit 14, 15, 16 so.
Roundabout.
Wir haben auch mal dann zusammen was gedreht, ne?
Stimmt.
Und so haben wir uns kennengelernt, sind relativ schnell zusammengekommen. Und in dem Alter ungefähr haben wir uns dann auch auf dem Schulhof gesagt, lass mal eine Serie drehen.
Das waren dann fünf Leute?
Wir waren sechs Leute waren wir, genau.
Und welche Schule ist denn das hier in Hamburg?
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, EWG. Das ist in Eimsbüttel.
In Eimsbüttel, okay.
Ja, genau.
Okay.
Das ist dieses Dreieck, wo Helene Lange ist, Ida Ehre, Kaifu, EWG. Das ist, glaube ich, die höchste Schuldichte in Deutschland oder Europa.
Also Hamburg-Eimsbüttel. Also,
da ging es richtig
für
ab.
Für alle, die jetzt national zuhören, das dürfte die Mehrheit sein. Eimsbüttel ist ja eh so ein bisschen so. Früher war das schon immer so Eimsbusch, weiß ich nicht.
Eimsbusch.
Zu Beginnerzeiten und sowas.
Genau.
Also es ist scheinbar immer noch ein Kreativpool da, irgendwie ja. Eimsbüttel.
Ich halt die Fahne hoch für Altona, aber.
Ja, stimmt, Max, klar, du bist ja aus. Max ist Altona jung.
Ja.
Dann habt ihr aber jedenfalls da als sozusagen Teenager überlegt, okay, wir machen jetzt einfach YouTube-Sachen zusammen.
Ich habe wieder was gefunden, so eine Art Drehbuch, wo wir wirklich versucht haben, andere Sachen zu machen, so als Kurzfilme. Und dann aber schnell gemerkt, schnell gemerkt, okay, das ist gar nicht das, was wir erzählen wollen oder erzählen können, weil dann wird's mit einem Autounfall, sollte irgendwas inszeniert werden. Und dann kam, glaube ich, Jerks raus von Christian Ulm.
Ja, genau. Nochmal zu diesen Dingern. Also wir haben so in der Schule hatten wir einen Theaterkurs und da haben wir mit Theater gespielt und so und haben wir immer gesagt, ey, lass mal einen Film drehen, da hatten wir richtig Bock drauf. Und dann haben wir da so einen Film gedreht, da ging's darum, dass ein Kollege von uns Leberprobleme hat und der braucht ganz dringend Geld, um sich eine neue Leber zu kaufen. Das waren die Storys damals. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist so gar nicht unser Leben. Dass man dann auf einmal irgendwie Raubüberfälle machen muss und Schlägereien auf dem Schulhof mit Wetten und Geld verdienen und bla. Und das war halt nicht so richtig aus unserer Perspektive. Und dann haben wir uns gedacht, da kam Jerks raus. Und Jerks war halt einfach so, das wollte nicht wirklich was, sondern das war einfach nur das Leben. Und das waren zwei Typen, die einfach durch die Welt gehen und Dinge erleben. Und dann haben wir uns gedacht, wie wäre es denn, wenn wir einfach genau Jerks erzählen, nur eben aus unserer Perspektive. Und dadurch ist dann Intimate entstanden.
Für jüngeres Publikum quasi Jerks, ja.
Aber nicht nur für jüngeres, sondern von jungen Leuten, ja. Für junge Leute, aber auch für die Eltern von den jungen Leuten. Für
am
die
Ende waren
auch sehr spannend sein. Was machen unsere Kinder denn?
Ja, die Eltern waren am Ende so ziemlich große Fans. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Fuck You Goethe, wo man gehört hat, okay, das Kino ist gar nicht nur voll mit Teenies, sondern auch vor allem mit Lehrern und Lehrkräften.
Und wie viele Leute haben es dann geschaut so bei YouTube in den ersten Phasen?
Also ich weiß noch, wir haben immer zusammen die Folge geguckt, wenn es am Abend rauskam, haben die Handys ausgemacht, haben eine Kippe geraucht und haben uns dann die Folge angeguckt, abgedatet, wie viele Klicks hat es. Und hat es dann immer so 2000 und also das war so nach so ein paar Stunden immer. Und dann irgendwann hatten die Folgen schon so ein paar hunderttausend Klicks. Und es gibt auch eine mit, glaube ich, 500.000 oder so, ne? Oder
ich meine, die eine hat eine Million.
Eine Million sogar geknackt, ne?
Also ich glaube, insgesamt, wir hatten 15 Folgen auf YouTube, haben dann kurze Zeit mal ein paar runtergenommen, aber ich glaube, insgesamt stehen wir bei so 3 Millionen, 2,8
Millionen. Und war das teuer, das zu machen? Also ich meine, diese Millionen Klicks, die ihr da geholt habt, irgendwie was stand dagegen? Also außer jetzt eure Leidenschaft, eure Arbeitszeit offensichtlich, aber irgendwie...
Taschengeld.
Ich sag, insgesamt haben wir da ein paar hundert Euro für ausgegeben.
Okay. Wir haben uns mal eine Kamera zusammen gekauft und so, obwohl in der ersten haben wir viele ausgeliehen.
Also Bro, die ersten Folgen haben wir wirklich insgesamt, glaube ich, 50 Euro für ausgegeben. Weil ich meine, wir haben dann gedreht, also wir haben nie für Drehorte bezahlt natürlich, gar nicht.
Eigentlich immer alles illegal.
Wir sind immer über Zäune geklettert und sind in Unis eingebrochen und sowas und haben da dann gedreht und mussten schon vor Hausmeistern wegrennen mit 50 Komparsen dann und so. Das war, also was heißt Komparsen, das waren Freunde von uns, das waren dann halt alles waren Leute, die das gerne mit uns gemacht haben und uns unterstützt haben. Aber es war immer einfach die Kamera in der linken Hand, die Tonangel in der rechten und drehen.
Aber war denn irgendwie das Ziel, das irgendwie zu mehr zu machen? Also wollte man dann von YouTube Kohle haben oder hat man gedacht, okay, eines Tages werden wir angesprochen oder so? Oder war das einfach rein so als Hobby, als Bock und nach dem Motto, irgendwann lass ich wieder sein?
Also als wir 16 waren, da war es echt so, wir wollen, uns ist langweilig, wir wollen was machen. Und dann haben wir einfach so drauf losgedreht. Und je mehr Folgen wir gemacht haben, desto mehr hatten wir auch das Ziel, unsere großen Vorbilder Christian Ulm und Farah Yardim zu erreichen. Und haben denen auch immer auf Instagram so geschickt, ey, wir haben eine neue Folge. Haben nie geantwortet. Wir haben eine neue Folge. Haben nie geantwortet. Und dann haben wir auch Regisseur, wir haben ja damals schon als Schauspieler gedreht und so. Und haben dann Regisseuren, mit denen wir gearbeitet haben, wo wir wussten, die kennen Christian Ulm, haben gesagt, ey, wenn du den das nächste Mal beim Tatort-Set siehst, dann sag dir mal, dass er Intimate gucken soll. Haben also so richtig genervt. Und irgendwann, als wir dann gesagt haben, okay, wir drehen jetzt die 15. Folge und damit wollen wir tatsächlich jetzt, die soll so gut werden, dass dann irgendwann irgendwer sagt, am besten Christian Ulm, ey, ich finde das geil, ich unterstütze das, lass das mal größer aufziehen oder so. Das ist dann tatsächlich auch passiert. Und dann haben Carsten Kälber und Christian Ulm von Pyjama Pictures uns angehauen auf Instagram. Und haben gesagt, hey, wir finden cool, was ihr macht. Aber leider, und da waren wir dann, das fanden wir dann schade, also am Anfang, heute würden wir denken, wie dumm seid ihr, haben wir dann gesagt, da kam die Discounter nicht mit Intimate und haben gesagt, ey, habt ihr Bock, wir haben hier eine Serie aus Holland, habt ihr Bock, die zu machen? Und wir waren so, wir wollen Intimate machen.
Ja, wir haben dann gesagt, ah, geil, dass ihr damit um die Ecke kommt, wir wollen aber eigentlich was ganz anderes machen. Habt ihr nicht Bock, das mit uns zu machen? Und dann war Carsten und Christian waren dann ziemlich hartnäckig und haben gesagt, nee, wie wäre es denn, wenn ihr das mal als Übung seht? Und dann in einem Jahr sprechen wir über Intimate, aber erstmal macht ihr Discounter. Und dann haben wir gesagt, okay, die Übung klingt verlockend. Okay. Und dann wurde aus der Übung jetzt...
Aber ehrlich gesagt, wir dachten so, also wir hatten gerade die 15. Folge fertig gemacht, das war dann die letzte für YouTube. Und wir dachten, wir müssen jetzt Intimate machen, weil wir hatten auch schon grobe Drehbücher für die neue 1er-Staffel quasi. Also 0 war dann das auf Intimate und 1er-Staffel sollte die erste richtige Staffel Intimate sein. Da hatten wir auch schon Drehbücher und so grobe. Und wir wollten das einfach drehen, wir hatten richtig Bock. Und dann kamen die auf einmal mit, ja, Intimate geil, könnt ihr machen, aber erstmal Discounter. So hieß es damals auch gar nicht, das war irgendein Projekt aus Holland und wir dachten so, okay, perfekt, wir machen Meet das nächste Stalkers. Woche. Meet the Stalkers hieß es noch. Wir dachten uns, okay, wir machen das nächste Woche, schnappen uns die Kameras, unsere Leute von Intimate, machen es richtig DIY und gehen in irgendeinen Supermarkt, Edeka, was auch immer und drehen da einfach drauf los. In einer Woche haben wir das Ding und fertig. So haben wir es vorgestellt. und dann haben wir den zweiten richtigen Call gehabt mit Christian und Carsten von Pyjama Pictures. Und da hieß es dann, da wurde es dann auf einmal viel größer. Wir waren so, okay, ja,
krass. Das wird eine Amazon Prime-Serie.
Das wird Amazon Prime, what the fuck.
Halt alles natürlich kleines, also relativ kleines Besteck für, glaube ich, eine Streaming-Serie.
Aber das heißt, wenn man jetzt so guckt, eine Folge, wisst ihr, was so ein Ding dann kostet in der Produktion für euch?
Dürfen wir das sagen? Das kann man schon sagen, ne?
Ich weiß es nicht. Das Problem ist ja, es ist nicht unsere Serie, es ist ja die von Pyjama Pictures.
Aber wir reden jetzt von wahrscheinlich ein paar tausend Euro also, oder von ein paar zehntausend Euro, aber nicht von hunderttausenden eine Folge zu machen.
Kostet schon auf jeden Fall mehr.
Doch.
Ja? Ja. Also wir reden von hunderttausend für eine Folge?
Also ich meine, man hat dann einen Supermarkt, den man komplett mietet und dann haben wir natürlich auch einen super geilen Cast, der ordentlich bezahlt werden will. Wir haben ein sehr großes Team, was man auch nicht unterschätzen darf.
Ich glaube, zeitweise hat man ein Team von 70 Leuten, die dann quasi über 2 Monate oder 1,5 Monate fest arbeiten. Geht dann schon, petert sich schon hoch der
Weil
Preis.
Dadurch, dass das alles halt so dreckig gemacht aussehen soll, muss man, also entweder man macht es wirklich dreckig und dann passieren halt viele Fehler, was auch sehr geil sein kann, weil man aus einer Not die Tugend machen so, ne? Aber was viel passiert ist und was wir auch immer beibehalten wollen. Deswegen sind wir auch gar nicht so Fans von zu großen Sets, weil wenn alles richtig läuft, dann passieren keine überraschenden Dinge mehr. Und das ist ja auch, deswegen machen wir auch Improvisation, weil wenn man sagt, okay, so schreiben wir das Drehbuch und genau so soll es sein, dann wird es halt auch genau so oder schlechter, aber nicht genau so und besser. Weil das kann nur passieren, wenn man es ein bisschen aufbricht und halt neuen Dingen Raum lässt. Weil wozu haben wir so einen krassen Cast, wenn wir denen einfach nur sagen, was sie sagen sollen?
Aber war das denn dann so, also als klar war, irgendwie Pyjama Pictures arbeitet mit euch, dann haben die euch mehr oder weniger ein Budget gegeben und gesagt, hier ist das holländische Vorbild und jetzt los. Und ihr hattet dann aus euch selbst heraus, aufgrund der Erfahrung, die ihr schon hattet, irgendwie die Kompetenz, dann so ein Discounter-Ding dahinzustellen, einfach zuzuliefern? Oder war das dann ganz viel, dass da Leute von, weiß ich nicht, Pyjama Pictures von Amazon mitgeholfen haben, das so hinzubekommen?
Da wurde, sag ich mal, schon das ganze Setup und drumherum, da wurde viel mitgeholfen. Also ich sag mal, die kreative Führung haben dann ja Bruno, Eben und Oskar übernommen mit den Drehbüchern. Das holländische Original hat Drehbücher mitgeschickt, also an denen man sich bedienen konnte. Es war aber eigentlich eine ganz andere Serie. Also wenn man das Original sieht, würde man nicht denken, dass das die Vorlage für Discounter ist. Das ist, glaube ich, nur das Einzige, dass es ein relativ junges Team im Supermarkt ist.
Das ist auch keine Mockumentary und so. Das war normal aufgelöst quasi.
Genau, wir haben dann einen Sonntag mal ein Edeka gemietet und ein paar Schauspieler eingeladen und gesagt. Und
einfach normalen Edeka einfach zu irgendeinem Marktbesitzer hier in Hamburg hingegangen und gesagt, sag mal, kann ich mal den Markt mieten?
Schau, genau. Danke dafür. Ja,
danke, Edeka Stuwe, Eppendorfer Baum.
Ausgerechnet Eppendorfer Baum, okay. Ja.
Und auch irgendwie über Kontakte, glaube ich. Und dann da mal probiert, wie es mit einer Mockumentary aussehen würde. Und das hat am Ende alle überzeugt. Und da waren auch schon
also
einige Schauspieler.
Also Mockumentary heißt ja am Ende eine Doku.
Eine Fake.
Aber eine Fake-Doku, ja, genau. Okay.
Und da waren auch bei diesem Testdreh waren schon Marc Hosemann, Ludger Bökemann, David Ali Raschid. Du hast schon Titus gespielt damals.
Ich war Titus, weil der eigentlich Titus spielen sollte, es war ein Kollege von uns, den wollten wir in dem Zuge auch casten, der kam zu spät. Und dann dachten wir uns, fuck, wir brauchen mal einen Titus für den Testdreh. Und dann habe ich das gemacht. Und da hat Christian das gesehen und meinte dann, ey, mach du das mal. Obwohl ich eigentlich bei dem Ding nur Regie machen wollte. Dann bin ich auch vor der Kamera gelandet.
Aber das heißt, deine Schauspielerfahrung ist dann mehr oder weniger so self-made Theater-AG in der Schule?
Ich habe schon relativ früh angefangen. Ich hab ganz früh bei den Pfefferkörnern mitgespielt. Das war meine erste vor der Kamera-Erfahrung. Und dann habe ich von da an immer mal wieder während der Schule, solange es mit der Schule halt gepasst hat, habe ich gedreht.
Aber auch schon mal groß eigentlich.
Ja, also ich habe schon, ja, auf jeden Fall, ja.
Was war das Größte?
Also nach Pfefferkörner ging es dann, das war dann over diese Phase und dann ging es weiter mit, ich habe Tatort, Polizeiruf, halt viel so Fernsehfilme, Fernsehserien und
sowas. Wie macht man das als Schüler einfach nur?
Vieles wurde in den Ferien gedreht und oft bin ich einfach halt nicht zur Schule gegangen.
Und du warst in der Datenbank drin und dann haben die dich gesehen und gesagt, okay, den Typen wollen wir haben, weil...
Ach so, meinst du, wie das war? Ach so, ja, ich war in der Agentur dann. Also ich war dann in der Schauspielagentur und die hat mich dann halt vermittelt. So, und dann kamen Anfragen, dann habe ich ganz normal Castings gemacht und dann wurde ich da besetzt, so.
Und was bei dir, hast du auch schon irgendwie so vor der Kamera Sachen gemacht gehabt?
Ja, aber allerdings in einem viel kleineren Rahmen. Also ich weiß zum Beispiel, als wir mal gedreht haben, das war ein Film damals, ich glaube so ein ARD oder ZDF Zweiteiler mit Waldorf Sittler und Bruno war da eine größere Nebenrolle und ich glaube, mein Rollenname war zum Beispiel... wenn Brunos Rolle jetzt Bruno
Freund
heißt,
eins.
Freund 1 oder Freund Bruno 1. Also ich war der kleine Sidekick vom Sidekick quasi. Mhm. Und hatte da leider nie die Durchschlagskraft, die ich mir damals gewünscht hätte.
Aber Max ist immer, auch in einer Agentur, in einer richtigen Schauspielagentur.
Es hieß damals immer, ich sei zu groß für mein Alter. Das war heartbroken.
Aber du bist auch bei euch jetzt im Setup so ein bisschen eher so der kaufmännische Typ, der so das Ganze organisiert?
Genau, ich habe, nachdem wir oder während wir Intimate für YouTube gedreht haben und wir schon fertig mit der Schule waren, ein Praktikum bei Markenfilm hier in Hamburg gemacht, bei der Werbeproduktion. Ja. Genau. Und da den Produktionsbereich für mich lieben gelernt und das dann auch bei uns in der Firma quasi mehr angeeignet und seitdem läuft das so quasi über.
War denn dann nach Abitur für euch klar, okay, jetzt richtig studieren oder sowas kommt nicht?
Ja, ich habe einen Step vergessen, wo du das mit Virus sagst. Und zwar nach dem Abitur waren wir erstmal 3 Monate in L.A. und haben da Intimate weitergedreht.
So
das waren
Urlaub.
Folgen 13 und 14, weil wir wollten so ein bisschen erzählen, so die Germans wollen nach L.A. und haben uns da selber so ein bisschen verarscht, dass wir da die großen Stars werden wollen. Und wir wollten halt surfen und sowas. Das haben wir da alles gemacht. Und dann sind wir wiedergekommen.
Und dann
haben wir
diese 2 Folgen
gemacht. Dann war erstmal Stille. Genau. Und dann haben wir uns dann, also Emil, Oskar und ich haben dann getrennt voneinander, haben wir uns beworben für Regie an diversen Unis in Deutschland. Und da kam dann für uns alle eine Absage. Und dann dachten wir uns, fuck.
Genau, ich habe zu der Zeit nämlich, wo ihr euch für Regie beworben habt und eure Kurzfilme gedreht habt, dachte ich, okay, ich brauche für ein Produktionsstudium, brauche ich Praxiserfahrung und daraufhin bei Markenfilm quasi Praxiserfahrung gesammelt. Und bei euch sind die Absagen eingetrudelt.
Und sind die Absagen eingetrudelt, genau. Es hieß dann immer zu wenig Lebenserfahrung und sowas. Wir waren halt auch, wir waren 19 waren wir, ja. Also echt, echt jung. Also die meisten Leute sind so auf jeden Fall so, ja, Mitte 20, wenn sie, oder so 23 so, wenn sie sich da bewerben. Und, oder wir waren einfach auch zu schlecht, keine Ahnung.
Aber jedenfalls war das dann für euch ganz gut, weil dann konntet ihr in der Zeit ein bisschen weiter rum experimentieren und Sachen machen und genau. Dann irgendwie da die Pyjama Pictures Crew.
Ja, genau. Also als die ganzen Absagen kamen, da haben wir dann gesagt, okay, scheiß drauf, wir machen es selber. Dann haben wir eine Produktionsfirma gegründet. Da haben wir dann, wir haben uns hingesetzt und
damals
haben gesagt...
Nur für Werbung sogar.
Nur für Werbung. Und da haben wir gesagt, okay, wir nennen uns die kleinen Brüder, weil wir alle große Geschwister haben und kleine Brüder, das uns irgendwie so ein bisschen immer begleitet hat, dass wir halt die kleinen Brüder sind, die immer von den großen Brüdern so ein bisschen klein gehalten werden und deshalb eben umso mehr
sich beweisen
müssen und immer so einen Drive haben.
Aber spätestens dann ist ja klar, wenn man eine Firma gründet, man muss irgendwie auch Umsatz haben, man muss irgendwie damit Geld verdienen, sonst bringt es nichts.
Ah, das war uns nicht klar. Nee, also nee. Wir haben so sehr, ich sag mal, die Firma gab es so als Hülle und damit man da irgendwie ein Konstrukt hat, mit dem man nach außen treten kann. Aber eigentlich war es so.
Aber wir hatten schon ein klares Ziel. Wir wollten halt Werbung drehen für alle möglichen Firmen in Deutschland. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, wie erreichen wir die? Am besten per Mail einfach direkt dir eine Mail schreiben. Und dann haben wir so einen illegalen, ich weiß gar nicht, warum das illegal war, aber wir haben uns so einen illegalen Mail-Verteiler im Internet rausgesucht und haben da wirklich so
200.
Es waren riesig lange Tabellen, so 700 Mailadressen reingeballert von allen möglichen Firmen in Deutschland.
Viele Abmahnungen
halt,
bekommen.
Also halt so Cola, Fanta, also wir dachten richtig groß, Mercedes, Audi und dann halt aber auch irgendwelche Apfelsaft-Startups aus Hamburg
oder was auch immer.
Dann haben wir diese Mails abgeschickt. Und genau, wie Max gerade gesagt hat, dann kamen die ersten Abmahnungen rein, wo wir dachten so, okay, Leute, wie das halt so ist, wenn man sich so ein Luftschloss baut, jetzt werden sich alle melden und dann werden wir eine richtig krasse Werbeagentur und so. Und dann kamen halt die ersten Mails so, bitte schreiben Sie uns nie wieder.
Löschen Sie
unsere Mailadresse, sonst zeigen wir sie an. Und dann war natürlich erstmal kurz, genau, wir waren ernüchtert. Dann kam der eine Anruf und da hieß es, moin, ich bin Apfelsaft-Startup aus Hamburg. Könnt ihr, ja, ich habe eure Mail gesehen, ich fühle euch sympathisch, könnt ihr eine Werbung für uns drehen? Und wir waren richtig hyper und wollten unbedingt diese Apfelsaft-Werbung drehen. Und dann haben wir auch immer mal wieder halt diese Werbungen gedreht und so. Und haben uns auch einen Imagefilm gemacht für uns. Unser Motto war halt nicht quatschen, sondern machen. Also machen statt reden. Und genau. Und das fanden viele Leute cool. So, haben also einige Werbung gemacht und dann kam aber halt.
Hat das denn gut funktioniert für diese Apfelsaftfirma? Also habt ihr da
das
irgendwas bewegt?
Das ist nie zustande gekommen.
Apfelsaft ist nicht zustande gekommen, aber was haben wir gemacht?
Im Jugend gegen AIDS war genau auch so ein Ding, wo wir wirklich gesagt haben, okay, geil, da steht man auch hinter und das kann auch was Langfristiges werden, weil wir das auch immer mal bei Intimate einbauen wollten.
Was heißt, das habt ihr dann schon auch als Auftrag gemacht?
Ja.
Okay.
Aber halt mit damals wirklich DIY-Style.
Für eine Behörde oder wer macht...
Nee, das ist eine NGO, obwohl die sind, ich weiß gar nicht, was sie mittlerweile sind. Die haben, sind, glaube ich, was Aufklärung angeht, relativ groß. Die haben, heißen jetzt Fuck You.
Oh. Name für Junge.
FAQU.
Okay.
Und genau, für die haben wir was gemacht. Dann für den Deep Dive Club. Das ist auch, ich weiß gar nicht.
Also wir haben alle möglichen Dinge gemacht, die auch Spaß gemacht haben, aber dann haben wir die letzte Folge Intimate gemacht und da kamen dann halt eben Pyjama Pictures.
Die Erlösung.
Was heißt die Erlösung? Es hat ja total Bock gemacht, aber dann ging es auf einmal halt in die Richtung, die uns eigentlich, die uns eigentlich viel mehr Spaß macht, was Status Quo so, eben halt fiktiv so. Und dann ging es los mit Discounter und jetzt dürfen wir eben auch Intimate machen und andere Serien und so.
Und sag mal, Discounter, also als der, wie war das denn so, ihr fangt es an zu machen, bis es läuft bei Amazon, wie lange war der Zeitversatz?
Boah, wir haben in Rekordzeit haben wir geschrieben. Wir haben, glaube ich, die neun Folgen waren es am Anfang, haben wir innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, geschrieben. Und dann haben wir 1,5 Monate gedreht und so 4 Monate geschnitten.
Nee, wir hatten in der ersten Staffel noch richtig wenig Drehzeit. Ich glaube, das waren so 22 Drehtage nur.
Ja, genau, aber es waren ja trotzdem von der Zeit her waren es 1,5 Monate.
Und genau. Ich glaube, dieser Vorlauf zwischen, also bei der ersten Staffel war die Post auf jeden Fall noch relativ lang, weil ich das ganze Format finden musste. Wie sieht es jetzt am Ende aus? Und auch vor allem, bevor überhaupt gedreht wurde, wie heißt jetzt dieser Supermarkt? Emil, Oskar und Bruno hatten damals noch haben Praktikas in Supermärkten gemacht, um diese ganze Erfahrung mal aufzusaugen.
Ach, wirklich?
Ja, okay. wir haben an der Kasse gearbeitet.
Wie ist ein Supermarkt aufgebaut? Was sind so Insider?
Wir haben in allen möglichen, wir haben echt 3 Tage da gearbeitet. Aber auch der Cast, also wir haben die alle mal in den Supermarkt geschickt, damit man halt wirklich auch authentisch erzählen kann und nicht so, wie man denkt, dass es da ist.
Aber das heißt,
außer Nura und Marc waren, glaube ich, auch alle da, ne? Ich glaube, Nura konnte nicht Praktikum machen.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs- Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast. Also Marc ist ja schon auch gestandener Schauspieler, ne? Ist auch ein bisschen älter als ihr, ne? Also Marc Hosemann. Der ist, den kennt so der deutsche TV-Zuschauer schon aus, weiß ich nicht, anderen, oder auch Schauspieler war der auch in verschiedenen Theatern, ne? Also der ist sozusagen schon richtig.
Theaterlegende.
Ja, genau. Und ich glaube, es gibt auch irgendeine Nähe, die es schon vorher gab zu ihm, oder? Also war der nicht irgendwie.
Emil, der hat mal den Vater gespielt von Emil. Genau.
Deswegen kam er auch zu unserem Testdreh damals, der ja unentgeltlich war, wo wir ihn einfach angehauen haben und gesagt haben, wir haben hier was vor, hast du Bock aus Berlin nach Hamburg zu kommen? Und er war, ja, ich feiere euch, mache ich. Und war mit Emil damals schon.
Und Nura ist ja auch schon, sagen wir mal, eine Person, die über Influencer-Musik irgendwie ihre eigene Person war, bevor ihr.
Also genau, Nura hat schon mal bei Jerks mitgespielt und da hat sie sich sehr gut mit Christian verstanden und dann hat Christian geschrieben, ey, ich will mal wieder bei einem Projekt von dir mitmachen und das ist eine witzige Story. Sie hat dann hat Christian gesagt, ja, ich habe da so ein Ding. Sie ist dann zu uns zum Casting gekommen, also was heißt Casting, wir haben die Drehbücher mit ihr im Kopf geschrieben, also wir hatten Flora die ganze Zeit als Nura im Kopf und dann kam sie zum Casting zu uns und wir haben gesagt, ja klar, bist besetzt, also so, sie hat auf jeden Fall direkt alles auseinandergenommen und wir wussten direkt, das ist eine Wucht, das wird krass mit ihr. Dann kam sie ans Set und hat gefragt, wo ist denn Christian, weil sie die ganze Zeit dachte, dass Christian der Regisseur ist und dann hat sie uns drei Spacken da gesehen und war so, ey, ich dachte, ich drehe mit Christian Ulm und wollte eigentlich wieder gehen, hat sie dann im Nachhinein erzählt. Zum Glück ist sie geblieben und genau, das ist die Story mit Nura.
Okay, das hat aber am Ende so ein Jahr gedauert von vielleicht irgendwie, ihr macht es jetzt und dann lief es dann auf Amazon.
Genau. Ja. Im Gegensatz zu Staffel 2 und 3 war es auch so, dass wir hatten echt mehr so Sorgen, sage ich mal, was bestimmte Bereiche anging. Also so zum Beispiel, der Schnitt war dann echt so, war ein bisschen frickelig, weil wir nicht so richtig gut reinkamen in die Staffel und mussten dann zum Beispiel Folge 1 mit 2 so ein bisschen tauschen und mischen und alles. Also da gab es dann noch so ein paar Baustellen, sag ich mal, aber dann irgendwann, also wir hatten auch ein bisschen Schiss, kommt das gut an und so, wir waren uns nicht sicher und irgendwann haben wir dann einmal mit bisschen Abstand diese ganze Staffel geguckt, zu dritt im Schneideraum oder zu viert, glaube ich sogar, und haben gesagt, ey, das Ding wird echt gut ankommen, hoffentlich sehen es aber genügend Leute, weil das Ding war damals, dass
Amazon kein Marketing
dafür gemacht. Warum auch? Ich meine, das war irgendeine Serie von Leuten, die noch nie eine richtig große Serie gedreht haben. Genau. Deswegen.
Aber trotzdem ist es interessant zu sehen, dass irgendwie Amazon euch beauftragt oder am Ende Pyjama beauftragt, die dann euch und am Ende fließen ja schon, habt ihr beschrieben, Millionensummen, damit es dann irgendwie es geben kann. Und dann sagen die, ja gut, also eine Million investieren wir jetzt hier oder zwei, aber irgendwie ein Budget für Marketing haben wir trotzdem nicht.
Ja.
Das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Ne?
Und ich glaube, das war aber auch ein bisschen unser Glück.
Weil ihr dann selber Marketing gemacht habt.
Also genau, ja, mäßig. Also es war so, wir haben die Serie wurde dann rausgehauen und natürlich haben wir auf Instagram gepostet, ey, wir haben eine Serie gedreht, das hat dann aber unsere Bubble erfahren, mehr nicht. Und dann hat es irgendwie ein Fari noch gepostet und Christian und so. Klar, dadurch haben es auf jeden Fall ein paar Leute mitbekommen, aber es war nicht dieses Out-of-Home-Marketing, was Amazon bei vielen anderen Serien sehr groß macht. Was dann aber noch viel besser für uns war, glaube ich, war, dass es halt von Mund zu Mund getragen wurde und die Leute haben gesagt, ey, hast du das gesehen? Das ist voll krass auf Amazon.
Das war ein Geheimtipp.
Es war so ein Geheimtipp, genau. Die Leute haben sich voll, dachten so, ey, nice, ich sehe da was viele andere nicht sehen. Es war also nicht Mainstream, sondern es war so irgendwo so ein kleines Ding. Und dadurch wurde es dann halt groß, aber eben so richtig im Kern. Also nicht oberflächlich groß, sondern die Leute haben gesagt, haben das ihren besten Freunden empfohlen und haben gesagt, guck dir diese Serie an. Und dadurch wurde es so richtig von Herz zu Herz weitergetragen.
Aber ich dachte auch so ein bisschen, dass ihr so TikTok-Sachen gemacht hättet selber für
genau. Die. Genau, das kam dann auch. Und da haben wir dann gemerkt, okay, krass, das ist viel größer, als wir dachten, weil wir haben dann, ohne es abzusprechen, sorry, Amazon, haben wir dann einen Instagram-Account gemacht. Und haben da so aus Spaß einfach so Fotos hochgeladen vom Dreh und Videos, aber halt einfach so richtig dreckig, also so gar ohne jedes Konzept.
Das Konzept war eigentlich dreckig. Eigentlich Fotos, die man nicht posten würde, zu posten. Das war so.
Ja, aber halt irgendwie auch so aus dem Bauch.
Aber unter diese Discounter. Also der Account ist
ja, genau,
der Account richtig ein paar hunderttausend Follower hat.
Ne? Genau. Und genau, da haben wir dann am Anfang so gepostet und auf einmal kamen da die Follower rein und das ging so ab und dann haben wir weiter gepostet und bei Staffel 2 haben wir dann auch eine gute Freundin von mir, die haben wir dann, Cutter, haben wir dann gesagt, ist unsere Social Media Beauftragte. weil sie hat bei einem Dreh, wo ich nur Schauspieler war, hat sie eh immer schon richtig viel gefilmt und alles mitgenommen und so. Und sie ist auch TikTok-affin und so. Und da haben wir gesagt, so eine brauchen wir. Und die hat dann halt eben den TikTok-Account von uns auch groß gemacht.
Wem gehört das ganze Ding jetzt eigentlich? Also die Rechte daran, ist das alles, hat das alles Amazon? Also können die damit, oder weil ihr meinte gerade, sorry Amazon, also habt ihr da in deren Rechte quasi eingegriffen? Oder ich meine, wie ist denn das?
Ich sag mal, alles, was natürlich rund um diese Serie passiert, gehört denen, was da an Content entsteht. Was Social Media Content betrifft, machen wir, wird auch einiges an sie geliefert. Wir haben aber auch noch viel, was wir quasi einfach doppelt gedreht haben und was sie, sag ich mal, nie zu eigen gemacht haben.
Also man kann sagen, wenn es irgendwem nicht gehört, dann sind wir das. Weil wir sind weder Sender noch sind wir Produktionsfirma. Wenn das irgendwem gehört, dann sind es Pyjama und Amazon.
Aber wir
haben es halt einfach gemacht.
Ja. Und durch diese vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit ist es so ein bisschen das Gefühl, also es ist eigentlich egal, wem es gehört, weil das Projekt wird dadurch gefördert und gepusht.
Und das war das Geile, dass sie halt nicht gesagt haben, ey, ihr habt irgendwas gemacht, dem wir nicht zugestimmt haben, sondern es war so, ey, okay, es funktioniert, dann macht halt weiter. So, und,
ihr macht ja auch mittlerweile Merch und solche Sachen, ne?
Ja, Merch haben wir auch gemacht, ja.
Aber es war jetzt kein großes Thema, weil ich habe nur gesehen...
Nein, ehrlich gesagt, also die Leute haben immer gefragt, ob es mal irgendwann Merch gibt, und dann haben wir es halt rausgehauen, weil die Leute einfach Bock drauf hatten. Und wir haben auch gesehen, zu Karneval in Köln haben die Leute sich immer selbst Kolinskis Klamotten gebastelt und so.
Also heißt der Discounter, also der Supermarkt.
Ja, genau. Kolinskis, ja.
Und deswegen dachten wir, okay, bringen wir auch Merch raus, weil einfach wirklich die DMs voll damit waren.
Und wann hat es dann was gebraucht? War das dann signifikant, dass dann irgendwie Leute da irgendwie tausendfach irgendwie...
Es wurde sehr viel bestellt, aber weil wir halt sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass es eine gute Qualität ist, haben wir jetzt nicht irgendwie... Wir haben keine billigen Dinger bestellt und die teuer verkauft, sondern wir haben sehr gute Qualität bestellt und die auch zu einem eben teuren Preis verkauft, weil es so sein musste. Haben aber jetzt nicht wirklich dick plus gemacht. Also.
Ja, weil dieses Preisthema war bei uns immer so ein Ding, dass wir eigentlich die Sachen, die wir jetzt anbieten, müsste gleich in dieser Modewelt, bräuchten wir eine viel höhere Marge. Und haben aber bewusst gesagt, okay, wir machen das jetzt nicht, weil wir damit hier ein Side-Business machen und Geld verdienen wollen, sondern hat eigentlich eher den Mehrwert, okay, diese Community zu stärken. Weswegen wir es dann, sag ich mal, jetzt für einen verhältnismäßig teuren Preis, aber der den Klamotten verhältnismäßig günstig ist, rausgehauen haben.
Und dann waren die ersten Folgen einfach erfolgreich. Die erste Staffel haben die sofort die ganze erste Staffel rausgelegt mit allen Folgen. War das sofort alles live drin?
Das war auch das Gute, weil ich glaube, wenn man also dieses eine Folge nach der anderen rausbringen, einmal zwei die Woche oder so, das funktioniert bei Serien wie Game of Thrones oder so, wo es krasse Cliffhanger gibt, aber wir sind eine Serie, da juckt keine Folge. Da ist jede Folge eigentlich nichtig. Und es ist nicht so, oh mein Gott, wie geht's weiter, sondern es ist so, jede Folge steht eigentlich so auch so ein bisschen fast für sich. Na klar, gibt's so ein bisschen einen roten Faden, den braucht's auch, aber deswegen binget man das einfach durch. Und die meisten Leute haben das in der ersten Nacht dann geguckt. Und witzig ist, der erste Schwung an Feedback, den wir so auf Amazon bei den Rezensionen bekommen haben, war so, ey, was ist das für ein Scheiß, Wackelkamera, mir wird schlecht, wenn ich das sehe und ey, das ist so wie Stromberg, nur Scheiße und so. Das war der erste Schwung und wir dachten, okay, fuck, gefloppt. Aber dann kam halt der nächste Schwung von Leuten, die es richtig gefeiert haben. Aber irgendwie war die erste Welle so, waren Leute, die es irgendwie nicht so geil fanden.
Aber ich weiß, es war so, glaube ich, nach anderthalb oder zwei Monaten war es auf einmal, waren wir in diesen Amazon-Charts. Auch mit der ersten Staffel schon.
Genau.
Irgendwann ging es auf einmal echt los. Okay, jetzt.
Und dann ging es auch los, dass Leute das gepostet haben und Leute einem geschrieben haben, wo man so dachte, was geht denn bitte jetzt ab? Also da hat dann, so haben wir auch Mats Hummels bekommen. Mats Hummels hat mir dann auf einmal auf Instagram, glaube ich, geschrieben oder irgendwie auf eine Story geantwortet oder ich ihm geantwortet oder irgendwie sowas. Und er meinte, geile Serie. Und dann, also alle möglichen Leute haben das gepostet, die halt eben auch Reichweite hatten. Und weil wir denen nicht gesagt haben, postet es mal, war das auch wieder einfach Mund zu Mund vom Herzen und nicht einfach irgendwie kommerziell. Aber
Mats war einer der Ersten, der es gemacht hat?
Wie bitte?
Mats war einer der Ersten,
Einer der Ersten, ja, der war recht früh, ja.
Und da, glaube ich, saßen wir zusammen und hast du da einfach gesagt, soll ich immer fragen, ob er Bock hat mitzuspielen?
Ja, genau, ich habe das, ich habe dann immer geschrieben, hat ihr Bock bei Kolinski einzukaufen? Und dann hat er gesagt, hat er Bock, ja.
Und das war so auch der erste, ihr habt ja mittlerweile, muss man sagen, sehr viele prominente Menschen haben dann so Cameo-Auftritte oder halt einfach so immer irgendwie einmal mitgespielt. Mhm. Und das habt ihr dann als Prinzip erkannt, dass es hilft und dann immer mehr eingeladen.
Das Ding ist, wir haben eigentlich dieses Ding von, wir laden Stars ein, damit wir Reichweite bekommen, funktioniert, glaube ich, gar nicht so gut, wie man denkt. Also haben wir so die Erfahrung gemacht. Weil bei Intimate zum Beispiel haben wir immer gesagt, okay, wir brauchen die krassesten Leute, damit das Reichweite bekommt. Zum Beispiel haben wir dann Till Schweiger gefragt, Jan-Josef Liefers und so. Und natürlich ist es cool, die dabei zu haben und es gucken sich dann bestimmt auch ein paar mehr Leute an. Aber jetzt nicht so viel mehr Leute, dass man denkt, das bringt richtig doll was. Weil, so, ich sag mal, ich glaube, die Leute, die bei Discounter mitspielen, der Cast, der da jetzt so entstanden ist, ein Jonas oder Thorsten und Flora und die ganzen Leute, die sind an sich in der Serie, in der Welt und die Leute, die das gucken, für die viel größere Stars als die Leute, die extern kommen. Und,
aber es ist ja trotzdem so eine Wertschätzung und so eine Veredelung. Damit, in welcher Sendung spielt schon sonst schon irgendwie Caro Daur, Mats Hummels, diese ganze...
Peter Fox.
Es ist ja alles so, damit sagst du ja schon was. Auch wenn es nicht Reichweite ist, du sagst ja irgendwie, okay, Qualität, okay, Relevanz, das ist ja schon auch so ein Signal.
Was wir dadurch haben, ist halt auch dieser Realitätsbezug und dass man halt einfach, ja, diese Cameos, wenn die halt auch unter ihrem eigenen Namen stattfinden, dann, ja, ähnlich wie bei Jerks, hat man halt einfach dieses Real-Life-Ding. So, und es macht ja auch einfach total Sinn, dass in einem Supermarkt alle möglichen Leute einkaufen und auch Stars. So.
Absolut. Aber es war, dann habt ihr die einfach auch angeschrieben nach dem Motto, hier hast du Bock mal einzukaufen und dann kamen die vorbei.
Peter Fox kam durch Nura, hat sie geklärt und ja, Mats Hummels, genau, Instagram, wer war noch dabei in der zweiten Staffel? Caro Daur, hatte auch Bock. Nee, die haben wir über Tommy Schmidt kennengelernt, als wir bei ihm in der Sendung waren.
Stimmt. Und in der ersten Staffel war, glaube ich, nur ja, Fari und Peter Fox, also nur ein
Fari durch Christian und so.
Und genau. Christian selber, aber als kleiner versteckter Act. Wir haben Christian, glaube ich, einmal zwischen den Gängen versteckt und dadurch ein Gewinnspiel am Ende gemacht. Aber keiner hat ihn gefunden.
Keiner.
Weil er zu schnell vorbeigeschwenkt und ja. Keiner hat ihn entdeckt. Aber
und dann, wann war euch dann klar, okay, it's real, also es wird jetzt richtig groß. Also ihr habt ja irgendwie beschrieben über die Instagram-Zahlen und so, aber hat dann irgendwann Amazon gesagt, okay, wir brauchen ganz schnell eine zweite Staffel oder wie ging es denn?
Genau, eigentlich hieß es dann für uns, okay, jetzt dann mal hands-on und jetzt machen wir Intimate zusammen. Und dann hieß es, Leute, wir brauchen eine zweite Staffel. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist jetzt Intimate-Time. Und dann war es, okay, haben wir einen Zeitplan aufgestellt und gesagt, okay, damit wir dieses innerhalb eines Jahres die zweite Staffel liefern können, schieben wir Intimate nochmal ein Stück nach hinten, aber bereiten schon mal alles vor und drehen jetzt zuerst Discounter 2. Da wussten wir natürlich, okay, jetzt hui, der Fuß in der Tür, das wird so langsam so ein Bein. Jetzt haben wir die Chance, da noch weiter reinzugehen. Und parallel dann quasi unser Baby auch vorzubereiten und hatten immer mehr Gewissheit, okay, wir dürfen oder können jetzt auch Intimate.
Aus einer Probestaffel für Discounter wurden halt dann zwei Probestaffeln.
Genau.
Und aber die zweite war ja auch krass erfolgreich, oder?
Die zweite war auch ein Erfolg, ja.
Noch erfolgreicher als die erste.
Ich muss aber sagen, ja doch, also ich, wir hatten natürlich dann Pressure so ein bisschen bei der zweiten Staffel, beim Schreiben und so, weil wir wollten natürlich die Leute nicht enttäuschen und und wir hatten auch Schiss, ey, vielleicht sind wir ein One-Hit-Wonder und das war jetzt ein Zufall oder so. Aber nee, es kam auch trotzdem sehr gut an. Aber ich bin mit der dritten Staffel jetzt fast am zufriedensten so, weil wir auch aus Fehlern in der Staffel 2 gelernt haben.
Und wie viele Folgen sind in einer Staffel?
10. Also in den zwei ersten
30 beiden Staffeln, Folgen gibt es mittlerweile dann.
In den ersten beiden Staffeln waren 9 Folgen drin, weil wir immer die 10. als Making-of noch gemacht haben.
Ah, okay.
Genau.
Und dann gibt es halt irgendwie jetzt irgendwie 28 oder so.
Genau.
Ja.
Und wo, also mit dem Schreiben, ich meine, das ist ja schon auch jetzt Kunst, da so Millionen von Menschen zu feststellen, das habt ihr aber euch dann am Ende dann doch selber beigebracht. Also das hast du irgendwie jetzt nie irgendwo gelernt, offensichtlich.
Nee, genau. Wir haben aber immer schon gelernt, also wir haben so ein bisschen unsere Rezepte mit dem Schreiben quasi entwickelt und geguckt, was kommt gut an, was nicht und so. Und durch Intimate haben wir ja schon auch einiges gelernt, weil da haben wir auch die echten Storys schon erzählt. Und das war uns immer wichtig, dass wir nicht bigger than live erzählen, sondern halt live. So, und da haben wir relativ schnell gemerkt, in den Supermarkt kommt das sehr gut an, wenn man halt nicht die großen Storys erzählt und sehr viel kommt von außen, sondern eben, dass man die kleinen Dinge erzählt, die kleinen Dinge, die Menschen halt beschäftigen und eher so ein Mikrokosmos in diesem Supermarkt erzählt. Und da haben wir einfach die Storys in unserem eigenen Leben genommen und geguckt, wie kann man das auf Leute, die im Supermarkt arbeiten, übertragen und haben einfach was sehr Menschliches erzählt, so würde ich jetzt mal sagen.
Und ist es, das ist mit der dritten Staffel dann jetzt vorbei oder geht es noch weiter?
Also wenn es nach uns gehen würde, komplett, dann würde es weitergehen. Aber das liegt nicht nur in unserer Hand, das ist das Ding.
Das ist, je nachdem, ob Prime Video sagt, beauftragen eine vierte. Aber
die Idee, also unsere Notizenlisten im Handy sind auf jeden Fall voll. Wir haben tausende Ideen.
Aber das heißt, wenn die jetzt sagen, wir wollen nicht mehr, dann könntet ihr jetzt auch nicht hingehen und das jetzt irgendwie an Join oder an Netflix oder so verkaufen?
Nee, das gehört also. Genau, die Rechte liegen bei Prime. Man könnte wahrscheinlich hingehen und mal verhandeln und sagen, hier, wenn ihr keinen Bock mehr habt, können wir es nicht jemand anderem anbieten. Aber
wobei wir mit Discounter aber auch sehr happy bei Prime sind, weil wir auch echt so, man kann natürlich auch Pech haben mit Redakteuren, die dann irgendwie reinreden, obwohl sie nichts verstehen von dem. Aber unsere Redaktion bei Prime, Shoutout an Johnny, ist echt, also wir verstehen uns einfach top. Und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Und was ich auch echt cool finde, was auch ganz am Anfang ja einfach stark von denen war so, ey, ihr seid die junge Generation, die jetzt mal aus ihrer Perspektive ihre Storys erzählen. Und man muss sich ja jetzt auch nicht auf Krampf irgendwie einmischen, sondern ja, im besten Fall einfach mal machen lassen und gucken, was bei rauskommt. So.
Aber würdet ihr das nochmal so machen, dass ihr sozusagen sowas exklusiv jemanden verkauft, der dann nachher sozusagen euer Baby kontrolliert? Also ist ja schon ein bisschen schade fast, dass ihr sozusagen, ihr seid das, aber es gehört euch nicht.
Das haben wir bei Intimate zum Beispiel immer darauf geachtet, dass wir das nicht so immer. Also, dass wir Intimate, die Rechte von Intimate gehören immer noch uns.
Obwohl. Jein, also ein Teil.
Also, naja, doch, die Wortmarke und alles, das ist ja bei uns.
Ja, das ist ja so ein Rechte-Paket quasi. Und wir versuchen jetzt bei unseren zukünftigen Projekten, sag ich mal, Rechte zurückzuhalten. Aber bei Auftragsproduktion ist es an sich ziemlich schwierig, weil das Geld stecken wir ja nicht selber rein. Wir gehen nicht hin und sagen, okay, wir finanzieren jetzt eine Serie und drehen das mal. Und verkaufen sie dann, sondern der Sender bezahlt und dementsprechend wollen sie dann natürlich auch Rechte haben.
Aber warum ändert man das nicht? Also könnte man nicht, wäre das nicht sinnvoller, wenn man das Geld hat, aber ihr könnt es ja wahrscheinlich irgendwie euch besorgen, jetzt vielleicht auch mit dem Erfolg, selber was zu machen und das dann sozusagen Leuten anzubieten, sagen jetzt, ihr müsst drauf bieten, der Höchstbietende kriegt so ungefähr.
100%, oder? Klar. Das haben wir auch schon drüber nachgedacht. Also zum Beispiel machen wir das jetzt, wir wagen uns jetzt an den Kinofilm ran. Mhm. Und na klar, also wenn Leute Geld geben, dann wollen die natürlich auch immer mitreden. Um den Kinofilm zu stemmen, da haben wir einfach noch nicht genug Kapital so, um es komplett als kleine Brüder selbst zu machen.
Was kostet ein Kinofilm?
Boah, es kommt darauf an, was man will.
Ja, was ist in eurer Vorstellungskraft gerade?
Also das, was wir vorhaben, wird schon was kosten, weil wir uns ein bisschen aus dem reinen Comedy-Genre entfernen wollen. Wir wagen uns in ein Genre, was wir vorher noch nicht angefasst haben und was es auch, glaube ich, lange nicht mehr gab in Deutschland, so richtig groß.
Aber man kann nicht sagen, welches.
Kann man es sich eh schon sehen im Internet? Ja, wir machen Science-Fiction, komm.
Ja, Science-Fiction. Das wird ein Science-Fiction.
Ja.
Aber ich meine, es gibt doch ganz viele Finanziers, die sagen, okay, ich gebe euch irgendwie, weiß nicht, 200.000 Euro, 500.000 Euro, kriege dafür dann am Ende 20% von allem, was reinkommt. Mhm. Das ist ja ein bisschen wie bei Startups auch. Also man gibt euch Geld und wettet auf euch, dass es irgendwie klappt. Und dann ist man, wenn es läuft, dabei.
Im Prinzip ist es wie, sind diese Personen dann ja auch nichts anderes als eine Redaktion, sag ich mal, die dann im Zweifel auch ankommt und sagt, wenn wir jetzt sagen, Sci-Fi-Film, dass diese Person ankommt, die 200.000 Euro reinsteckt und sagt, okay, ich möchte aber dafür, dass ich das Geld reinstecke, auch mitentscheiden. Und bei den Leuten, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, auf Senderseite haben wir bisher immer so viel Glück, dass es Redaktionen sind, mit denen wir völlig auf Augenhöhe arbeiten, wo es dann, sag ich mal, die haben auch was am Ende vom Kuchen, aber mit denen spricht man über kreative Sachen ziemlich auf Augenhöhe. Deswegen macht es bisher super Spaß, auch Auftragsproduktion zu machen.
Okay, aber also im Kinofilm könnte man schon jetzt jemand anderen mit reinnehmen.
Auf jeden Fall. Wir machen das mit einer anderen Produktion zusammen. Aber die arbeitet verstärkt, sage ich mal, im Hintergrund. Und das kreative Lied haben wir.
Ja, aber das wird unser erste kleine Brüder-Kino.
Und wann kommt der Film raus?
Boah, wir drehen das erst 25.
Ja, 26.
Die Bücher sind auch nicht komplett fertig.
Aber das ist ja dann echt ein langer Zyklus.
Mhm. Ja. Weil es auch eine ordentliche Vorbereitung bedarf.
Wir haben auch nächstes Thema. Jahr noch zwei, drei andere Projekte, die wir halt vorher noch machen wollen.
Also dann geht es erst an. Intimate läuft jetzt ja gerade für Join, ne?
Das ja, genau.
Genau.
Wie viele Folgen hast du jetzt schon gegeben?
8.
8 Folgen, genau.
Und das läuft auch weiter? Ist das schon absehbar?
Wann kommt der Podcast raus?
Okay, reicht schon. Also es gibt Gespräche. Also
ja, auf jeden Fall. Also wir haben Bock, keine Frage. Das ist unser Baby. Das ist unser absolutes Baby. Intimate wollen wir weitermachen und wir sind auf jeden Fall auch schon dran.
Und wie kommt man schon dran? Wie macht ihr das mit den Plattformen? Also dann kommt bei Amazon, habe ich verstanden, das kommt dann auch über den Connection von Christian Ulm und Co. Aber jetzt, also Intimate, euer Baby, Join, haben die sich bei euch gemeldet? Habt ihr denn irgendwie alle angeschrieben oder wie entscheidet man das?
Die Connection zu Join und ProSieben bei Intimate kam tatsächlich auch durch Christian und Carsten Kelber, weil damals lief ja Jerks dort und es war, glaube ich, die 5. Staffel Jerks, die dort lief. Was angekündigt als letzte Staffel. Und dann hieß es, okay, Intimate wird quasi die neue Generation Jerks.
Euer Dream come true.
Ja.
Das ist ja eigentlich immer am Anfang haben wolltet.
Komplett.
Und dazu kam dann quasi noch on top, okay, wir können sogar so eine Art Cross-Promo machen, indem wir ein Crossover machen. Bruno und Emil haben bei der 5. Staffel Jerks mitgespielt und Christian quasi bei uns, sodass wir gesagt haben, okay, wir vermischen diese Welten, was dann nochmal größer für uns war, dass wir Christian vor unserer Kamera hatten und zwei Leute von uns beim Jerk-Set.
Das war krass, ey. Christian bei uns am Intimate-Set.
Da
hat uns einfach komplett an die Wand gespielt. Wir hatten zwei Takes, gingen beide eine halbe Stunde. Oskar und ich saßen da, haben zwei, drei Worte gesagt und Christian hat in einer Tour improvisiert und gelabert. Und Oskar und ich saßen da mit großen Augen und waren so, what the fuck, wie geil ist das denn? Einfach mit Christian hier gerade spielen. Das war so gut.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Okay, und ist da schon klar, wie groß der Erfolg da sein wird? Also gibt es da schon irgendwelche Feedbackszahlen zu oder sowas?
Bei Intimate
es war für die Plattform John auf jeden Fall ein Erfolg.
Es war auf jeden Fall nicht so krass wie Jerks, aber es reizt auf jeden Fall in die erfolgreichen Dinger bei Join ein.
Okay, ich glaube, wir sind die zweiten nach Jerks in diesem Jahr gewesen.
Ja. Ich hatte ja mal die Katja Hofem hier, die jetzt ja Netflix macht, aber davor war sie ja bei Join Geschäftsführerin und der habe ich versucht, so ein bisschen zu entlocken, was gut gelaufen ist. Und da hat die, glaube ich, Jerks fallen lassen als was sehr gut lief.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, dann seid ihr so Nummer zwei jetzt vielleicht.
Wir liefen auch sehr gut bei Join, muss man sagen. Ah, ja, genau. Aber,
Ihr wisst jetzt auch nicht, wie viele
Abos. Wir wissen auch nicht genau, wie viele Zahlen leider.
Leider
nicht.
Abos
reinkamen. Nee. Aber gefühlt ist die Discounter schon nochmal heftiger. Oder?
Discounter ist heftiger. Man kann das auch so. Klingt jetzt dumm, aber wenn eine Staffel rauskommt und wie viele Leute gehen aufs Profil, wie viele Leute folgen da und so, da ist natürlich auch, kann man natürlich auch abschätzen auf Instagram, genau. Oder wie viele Leute sprechen dann an auf der Straße und sowas.
Macht ihr denn da jetzt auch wieder so separat eigenes Marketing für, dass ihr versucht, das Intimate voranzupushen?
Ja, also bei allen unseren Dingen machen wir immer natürlich auf Social Media ordentlich Welle. So vor allem jetzt, wo wir bei Discounter 1 und so gelernt haben, wie das Ding funktioniert und so, haben wir da auch Strategien entwickelt, wie wir die Leute auf Instagram, auf TikTok am besten erreichen können. Und das machen wir bei Intimate genauso.
Und das ist auch in Zukunft, sag ich mal, oder jetzt für 2024 vor allen Dingen angedacht, was Projekte auch anderer Firmen betrifft, da zu gucken, okay, das ist nochmal eine Sache, die man verstärkt angehen kann, weil wir haben immer das Gefühl, wenn eine Agentur sich draufsetzt, sobald das Ding gedreht ist und dann sagt, okay, wir versuchen daraus jetzt Social Media Content zu kreieren, dann wird es relativ schnell langweilig und wir versuchen schon von Anfang an Social Media mitzudenken und zu schauen, okay, was können wir dem Zuschauer noch mitgeben
als
Verlängerung.
Aber noch nicht zu zeigen, weil wenn man es vorab zeigt, das geht auch nicht.
Nee, genau, aber schon während des
Drehs. Dass man sich so richtig mit dem Projekt beschäftigt und nicht einfach so. Ja. Weil, ja, wir haben das auch ein bisschen erlebt, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, dass einige Agenturen so ein bisschen das so gucken und dann irgendwie, weiß ich nicht, so halbherzig Marketing machen oder so.
Nach Schema F.
Ja, und wir haben aber für uns gelernt, war natürlich bei unseren eigenen Projekten viel einfacher, weil wir das wirklich einfach selber leben und das alles selber geschrieben haben und so, dass man einfach, so bei Discounter machen wir es besonders, dass man nicht nur irgendwie zeigt, okay, die Serie ist draußen, sondern noch eine extra Welt schafft, wo man die auf TikTok und auf Instagram weitergelebt wird. Weil wir haben auch gemerkt, bei TikTok, wenn wir da was posten, wo man irgendwie zum Beispiel, mal ein konkretes Beispiel, ein Trailer von Discounter kommt nicht ansatzweise so gut an, wie einfach nur ein rohes Video von Jonas, wie er mit dem BMX durch den Markt fährt. So, wo man einfach das Gefühl hat, okay, das ist nicht kommerziell, da ist kein Logo drauf, das ist einfach so hingeschissen auf Instagram oder auf TikTok und das ist nicht so, ey Leute, guckt euch das an und kauft, sondern einfach so nebenbei, sag ich mal.
Und das ist halt von Projekt zu Projekt, sag ich mal, kann man gleich unterschiedlich betrachten und da sagen wir, wenn man sich früh genug mit dem Projekt beschäftigt, kann man da auf jeden Fall Social Media technisch noch einiges rausholen an Reichweite und an vor allen Dingen Verlängerung für den Zuschauer oder die Zuschauerin und das wird so ein neuer Strang bei uns in der Firma, das auch extern anzubieten.
Das führt mich jetzt zur nächsten Frage eigentlich, weil was ist denn mit eurer
Idee generell für Marken, also Agenturbusiness zu machen. Also jetzt würden doch alle sagen, ey geil, ich bin jetzt Audi und jetzt kann ich die Discounter-Jungs, die machen jetzt für uns geiles Social-Media-Kisten. Würdet ihr das noch machen oder ist das jetzt irgendwie diese Welt vorbei, wo ihr so agenturmäßig arbeiten würdet?
Also das ist ein Ding, wo wir uns auch immer noch Gedanken, also die ganze Zeit Gedanken zu machen, wie wollen wir es angehen, wie wollen wir es umsetzen und so. Was wollen wir machen, was nicht? Weil es ist so, dass wir echt sehr viele Anfragen bekommen von allen möglichen Firmen und so und natürlich naheliegend viele Supermärkte fragen auch an und so, wo wir auch mega Bock drauf haben. Und wir
stimmt, der Edeka und so, die Jungfer Matt-Leute, genau. Die Edeka machen, die haben da bestimmt schon mal drüber nachgedacht. Ja, ja, klar.
Ja, ja, safe. Und genau, und da haben wir auch mega Bock drauf. Wir wollen das auch in Zukunft mal machen, dass man einfach ja diesen Werbestrang, wie es ja auch eigentlich ursprünglich mal angedacht war, dass kleine Brüder halt Werbung drehen möchte, dass wir das irgendwie fortsetzen. Nur sind uns da halt so ein paar Sachen einfach total wichtig und da wollen wir nichts überstürzen und wir wollen keine Werbung machen, um Werbung zu machen und um einfach nur Geld zu verdienen, sondern wir wollen halt einfach gezielt Werbung auswählen, die wir halt cool fänden, die irgendwie mit unserem Wertesystem.
Sag mal ein paar, also jetzt, okay, jetzt ist der Moment, wer könnte das sein? Wer darf sich bei euch melden?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Aber ich meine zum Beispiel, also ich, Max ist da ein bisschen mehr, Max hat ja durch Virus und so hat er total Erfahrung und was er natürlich erstmal so ein bisschen abschreckend ist bei Werbung, ist, dass da alles ins kleinste Detail durchgeplant wird und abgesprochen werden muss und so. Und wir sind Fans davon, dass man halt die Dinge erstmal macht und dann drüber spricht, ohne dass halt zu viele Köche die Suppe versalzen.
Also was mich bei Werbung, ich bin jetzt schon in der Branche, aber jetzt nicht in der Kreativbranche in dem Sinne, also für große Werbeagenturen habe ich noch nicht gearbeitet, aber was man so mitbekommt, ist, dass es einfach wahnsinnig auch teuer ist und krass, wie viele Leute dann für so einen Werbespot vermeintlich, wo man denkt, das machen jetzt vielleicht so 10 Leute irgendwie so mal fertig und dann sind dann da echt Hunderte und wird echt so viel Kraft reingesteckt. Manchmal denkt man auch, das könnte man günstiger bekommen.
Ja, und ich glaube, das ist bei uns auch so ein bisschen der Ansatz, dass wir eher sagen, okay, was ist der Kern, was wollt ihr bewerben und das geht man dann mit einem Rock'n'Roll-Ansatz an, weil dieses, was Bruno gesagt hat, dieses von vorne bis hinten durchgetaktete, das ist nicht ganz unsere Arbeitsweise, sage ich mal.
Aber Leute, die auch Bock auf sowas haben, wo man dann merkt, ey, das ist jetzt wirklich mal nicht kommerziell und bis ins kleinste Detail durchgeplant und so glatt geleckt, sondern es ist immer noch roh, und aber trotzdem bringt trotzdem die Botschaft, die eben gewünscht ist. Wenn Leute darauf Bock haben, dann haben wir auch Bock auf die so.
Also ihr seid um für Business, ich dürfte euch jetzt mal hier Intros machen, weil jetzt werden wir hier kommen. Also jetzt werden Leute sagen, okay.
Super gerne.
Ja, kommt gerne.
Auch andere Produktionsfirmen, wenn ihr sagt, okay, ihr habt ein Projekt in der Pipeline und wollt das auf Social Media quasi verlängern. Das können wir, glaube ich, noch besser als Werbung, sag ich mal, fiktionalen Content noch weiter erzählen.
Wie viele Leute arbeiten denn jetzt bei Kleine Brüder aktuell?
Wir vergrößern uns immer mehr. Das Ding ist, es ist schwer für uns halt Leute zu finden. Es ist nicht schwer, Leute zu finden, aber wir möchten eben mit Leuten arbeiten, denen wir kreativ komplett vertrauen können. Und da sind wir gerade noch so ein bisschen dabei, unser Netzwerk halt zu vergrößern. Aber wir sind jetzt gerade mit Frank und allen
10.
Plus euch 5 Gründern.
Nee, wir gehören schon dazu.
Wir gehören dazu.
Weil das Ding ist, und das ist vielleicht auch, also wir möchten immer darauf achten, also wir möchten größer werden und so, aber wir möchten immer darauf achten, dass wir uns selber halt treu bleiben und immer gucken, wo haben wir denn angefangen. Wir haben da angefangen, wir saßen im Wohnzimmer und haben halt zusammen gesagt, wir möchten jetzt kleine Brüder gründen, aber nicht irgendwie das Ding aus den Händen verlieren, sondern wir möchten immer Dinge machen, hinter denen wir auch zu 100% stehen. Und na klar können wir jetzt sagen, wir machen jetzt die Werbung und dann machen wir noch das Projekt und holen uns noch mehr Leute dazu, dass wir parallel 10 Projekte gleichzeitig machen können. Aber irgendwann verliert man dann halt auch den Spirit, den es am Anfang gebraucht hat, um anzufangen. So.
Dann hat es diese Identität nicht mehr.
Habt ihr denn für den Kinofilm so eine Art Businessplan gemacht, an dem Motto, so und so viel Zuschauer muss man haben, damit das irgendwie sich lohnt?
Ja. Ja, da sind wir auch nicht komplett alleine. Wir haben natürlich gute Leute, die mit uns arbeiten. Also zum Beispiel Frank Buchs, unser kaufmännischer Leiter und so. Dann arbeiten wir eng mit Pyjama Pictures zusammen, Carsten Kelber und so. Also wir haben auch große Geschwister, sage ich mal, zu uns, den kleinen Brüdern und kleinen Schwestern, die uns da eben helfen.
Das ist im Prinzip wie so eine Mentorenschaft, die wir jetzt vor allen Dingen in diesen ersten Jahren haben, wo Leute, die schon fest in der Branche sind, uns an ganz viele Sachen heranführen und Rede und Antwort stellen. Das ist im Prinzip die letzten Jahre fast wie so eine
Powerstudium.
Ja, so ein Powerstudium, was wir genießen dürfen.
Und es gibt auch schon weitere Projekte. Ich weiß, im NDR habt ihr auch was vor?
Ja, das ist schon abgedreht. Jetzt fertig geschnitten, ey. Das war.
Worum geht's da?
Das war der dollste Schnitt, den wir bisher jetzt hatten. So. Das war, worum es geht.
Ja.
Also
Intimate kennt man erst, Discounter kennt man. Den Kinofilm weiß man zumindest grob jetzt. Also, was
das also ich, ach komm, können wir schon sagen. Das ist. Tatsächlich wagen wir uns da wieder in eine andere Richtung, Weil wir brauchen auch immer so ein bisschen die Abwechslung. Also Intimate und Discount unterscheidet sich ja auch. Und das, was wir jetzt machen, das unterscheidet sich auch nochmal von den beiden Dingern. Es geht in die Reality-Show-Richtung. Nur trotzdem halt fiktiv. Also es wird eine fiktive Reality-Show.
Und die Dinger schreibt ihr dann immer zu dritt?
Bei dem Ding haben wir tatsächlich mit drei weiteren Drehbuchautorinnen zusammengeschrieben. Und das heißt, wir waren dann sechs Leute. Also wir haben aber, also das waren dann immer so Writers' Rooms und wir haben uns die Drehbücher hin und her geworfen. Und genau, aber die Kernidee kam von unserer Produzentin Ina Kersten. Und genau, und Emil, Oskar und ich waren dann aber das Kern-Autorenteam und haben zusammengearbeitet mit zwei Autorinnen, mit drei Autorinnen, genau, ja.
Okay, und ich meine, das ist schon eine relativ krasse Schlagzahl. Also jetzt, wir reden jetzt von einem Zeitraum von 3-4 Jahren, wo jetzt du als einer von den Autoren, Discounter, Intimate, Kinofilm, jetzt auch noch eine NDR-Serie, ja. Darf man sagen, wie die heißt?
Nee, das wissen wir noch nicht richtig.
Das ist leider noch nicht durch.
Okay. Also ich glaube, es gibt schon was. Mein Kollege hat mir schon was rausgesucht. Irgendwie, hier steht was, aber ich sag dann lieber nicht.
Ey, was steht denn da? Zeig mal.
Ja, das ist der.
Ah, okay, das war der Arbeitstitel.
Okay, dann sagen wir nicht.
Aber kann auch sein, dass es so heißt. Ich sag mal.
Wir sagen es nicht. Aber jedenfalls ist das schon ein krasser Output. Also das fällt dir nicht schwer, so die Dinger da alle wegzuschreiben.
Also tatsächlich, worauf man achten muss, und das haben wir bei der ersten Staffel so ein bisschen ignoriert, sage ich mal, ist, dass man sich halt auch Urlaub nimmt und aber in dem Urlaub jetzt nicht nur einfach so irgendwie am Strand liegt und chillt, weil, also klar, das braucht man natürlich auch, aber dass man halt auch diese Phasen hat, wo man einfach normale Dinge erlebt und nicht am Set ist und in dieser Bubble sich die ganze Zeit bewegt, sondern halt eben auch normale Sachen erlebt, die man so als junger Mensch erlebt, weil wenn man diese Dinge nicht mehr erlebt, dann kann man irgendwann nichts mehr erzählen. So, und tatsächlich merkt man das total, also wir schreiben immer alle in unsere Handys, schreiben wir immer unsere Notizen rein, was wir so erleben und alles. Da haben wir wirklich so richtig, also da haben wir dann für jedes Projekt, ich habe jetzt gerade 10 offene Projekte, das sind die Überschriften 10. quasi. Ja, oder mehr noch. Also es sind richtig viele Dinger hier, weil wir jetzt eben auch noch andere Projekte gleichzeitig planen, mit anderen Showrunnern quasi, wir als Produktionsfirma Kleine Brüder. Und da schreibt man dann immer rein, was man gerade so erlebt hat, was gut zu diesem Projekt passt. Und dann wird die Staffel gedreht. Wenn man aber nicht genügend Zeit hat, um Dinge zu erleben, bis die nächste Staffel geschrieben wird, hat man verkackt. Weil dann weiß man, dann kann man nichts aufschreiben. Und deswegen sind diese Phasen wichtig, wo man nicht nur Output hat, sondern eben auch Input.
Und deswegen ist jetzt auch gerade die Arbeit mit anderen Autorinnen und Autoren super cool, weil die quasi nochmal ganz anderen Input liefern und man dann dadurch natürlich nochmal so ein bisschen über die Sachen, die man erlebt, hinauswächst.
Ja. Und was wir aber auch machen, bevor wir halt was schreiben, ist, dass wir uns spezifisch eben mit dem Thema so komplett beschäftigen. Eben zum Beispiel beim Supermarkt haben wir dann im Supermarkt gearbeitet. Bei Intimate begeben wir uns auch privat manchmal in Situationen, wo man denkt, okay, das könnte spannend werden für Intimate.
Einfach, wenn es peinlich wird.
Max und ich wollten uns mal beim Fußballtraining bewerben, weil wir uns fällt auf, wir haben zu wenig so Hobbys, die viele Leute eben haben, weil so Fußball, so ein Fußballverein, so ein Privat-Hobby-Fußballverein, kann man so geile Geschichten erzählen, muss man halt aber erleben.
Ich bin jetzt in einem, du nicht.
Ja, ich weiß, ich habe keine Zeit.
Spielt ihr denn gerne Fußball oder könnt ihr Fußball? Also so?
Ja. Nee, aber ich glaube, besseres Beispiel ist fast noch so bei für Thema Intimate jetzt zum Beispiel ein klassisches Date, wenn du eigentlich weißt, okay, das könnte spannend okay. werden oder du hast eigentlich gar nicht so viel Lust, dass man sich teilweise in solche Date-Situationen hineinzwingt, weil man weiß, da könnte was Unangenehmes entstehen, was dann wiederum am Ende eine Story sein könnte.
Oder bei unserem Kinofilm, da wird's eine Story sein, die eben nicht in der Großstadt spielt, sondern woanders. Und da werden wir uns dann eben halt auch mal so richtig in eine andere Lebenslage begeben und da einfach wirklich 3 Monate am Stück mal nicht in der Stadt leben, sondern woanders.
Ist denn für euch jetzt klar, die nächsten 10, 15 Jahre oder denkt man soweit überhaupt, irgendwie macht ihr jetzt kleine Brüder und Projekte und oder ist das jetzt irgendwie eine Phase und vielleicht geht man in 3-4 Jahren doch nochmal irgendwie studieren oder so?
Also ich kann für mich sagen, und da spreche ich glaube ich auch für dich, ne, dass kleine Brüder jetzt echt unser komplettes Ding ist. Also das werden wir immer weitermachen.
Also man denkt eigentlich fast, das ist fast schon so ein bisschen schade, dass man jetzt aktuell schon an dem Zeitpunkt ist, wo man immer in den nächsten 2 Jahren schon denkt. Also man hat quasi jetzt schon seine Termine für nächstes und übernächstes Jahr und das ist jetzt eigentlich gerade so der
Eigentlich ist es ja ein Kreativ-Startup, sozusagen, ja. Mit sozusagen Agentur vielleicht dabei, mit irgendwie, also Service für andere, mit eigenen Projekten, mit dann Auftragsprojekten für Plattformen. Also es ist ja eigentlich jetzt, so hat ja alle Zutaten von einem Startup, jetzt nicht so viel Tech vielleicht, aber trotzdem.
Ja, genau. Und was wir jetzt eben auch noch suchen, sind andere Kreative, die Bock haben, mit uns zu arbeiten, so. Wo wir wo wir sagen können, okay, wir machen jetzt mehrere Projekte gleichzeitig, aber bei jedem Projekt sitzt eine Person, der man komplett vertraut. Und das ist eben das Wichtigste, dass man einfach, und da geht es jetzt nicht nur um Humor, weil wir wollen ja nicht nur Comedy erzählen, sondern eben in allen möglichen Feldern hat man dann einfach in unserer Firma Leute, die ähnlich denken wie wir und Bock haben, Geschichten zu erzählen.
Bruno hat schon beim Fernsehpreis den Aufruf gemacht und da kam tatsächlich relativ viel Feedback zurück, also wurden uns viele Treatments und Drehbücher geschickt.
Da sind wir auch noch hinterher, also falls Leute da noch auf eine Rückmeldung warten, das lesen wir uns.
Wir arbeiten es ab.
Aber sozusagen jetzt auch einen Investor aufzunehmen, also oder bleibt es für immer eure Firma zu 5, jeder 20% oder wie ist du das ja da?
Also die Prozente ja sind so verteilt, wie sie verteilt sind, aber das Investoren meinst du? Ach so, ja, genau, doch.
Wir haben, ich sag mal, weiß man ja, ne?
Was weiß, kennen wir die Prozente?
Nee, oder die Prozente nicht, aber wir haben noch drei weitere Leute bei uns in der Firma. Unter anderem Christian Ulm, Carsten Kälber und Frank Buchs. Die haben quasi einen kleinen Prozentanteil. Genau, aber ansonsten...
Kann man so eine Firma eines Tages verkaufen? Vielleicht schon, ne?
Vielleicht, je nachdem, was draus wird. Ne?
Also, kleine Brüder verkaufen wir nicht.
Nee, das machen wir nicht. Nee, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das würde zu sehr schmerzen. Das ist so wie ein Kind verkaufen.
Aber es gibt ja Produktionsfirmen, die haben irgendwie eines Tages ein paar hundert Leute oder so.
Ja.
Und riesig.
Ja, also wir streben auf jeden Fall auch an, klar, größer zu werden und mehrere Projekte parallel realisieren zu können. Aber immer noch eben in dem kleinen Brüder-Spirit. Also wir wollen nicht so groß werden, dass man keinen Überblick mehr hat, sondern immer und komplett wir möchten hinter jedem Projekt stehen können, was wir machen.
Nicht, dass es so eine industrielle Abfertigung ist, dass man weiß, okay, jetzt kommt da der nächste ZDF-Krimi, der blöd gesagt keine Seele hat oder da was für irgendeinen Sender, der wo es einfach nach Schema F geht. Sondern
aber ZDF-Krimis immer, können auch Seele haben.
Auf jeden Fall, es war jetzt nicht ans ZDF gemeint, das tut mir leid, wenn das so gemacht
ist. Aber für ZDF ist noch kein Kunde von euch?
Noch? Doch, hätten richtig Bock, mit dem ZDF zu arbeiten. Auch
öffentlich. Aber es gibt noch keine Projekte
aktuell. Nee, noch nicht.
Wir waren kürzlich in Gesprächen sogar über ein, zwei Stoffe. Ja. Also da, generell, da sind
wir... Ist ja der Wahnsinn, wie viel Interesse auch an euch jetzt besteht. Ich meine, wenn man überlegt, das ist noch nicht lange her, da war quasi, ihr seid den Leuten hinterhergerannt und es gab irgendwie nichts. Und dann hat Discounter für euch ja schon mal die Tür so dermaßen weit aufgetreten, dass jetzt jeder, der irgendwie in Deutschland gefühlt jetzt ZDF, NDR oder ARD, dann Join, jeder will mit euch gerne was zu tun haben.
Ja, sind wir super dankbar auch für, dass gerade so viele coole Leute mit uns reden wollen.
Netflix eigentlich auch?
Shoutout an Katja. Auch schon mit Katja über ein, zwei Ideen gesprochen, ja.
Da haben wir auch schon vor... Ah, nee, egal, das erzähle ich nicht.
Erzähl!
wir können ja noch gucken, ob wir es dann später rausschneiden. Aber nee, tatsächlich, 2015 oder 2016 haben wir ja Intimate gemacht und da habe ich dann Join eine Mail geschrieben und habe gesagt, Join, bitte nehmt uns auf. Wir finden euch super. Wir möchten Intimate gerne bei euch in etwas größer produzieren. Und da hieß es dann, kommt nochmal ein bisschen später wieder, kommt in ein paar Jahren nochmal wieder, aber jetzt passt es gerade nicht. Aber ich glaube, es lag auch tatsächlich daran, dass Join gerade nicht ausgelegt war auf diese Art von Projekten und das hat sich jetzt komplett geändert und deswegen sind wir da jetzt super gut aufgehoben. Aber damals hat es halt eben noch nicht gepasst.
Ist eigentlich, wie Katja gesagt hat, kommt in ein paar Jahren und hat geklappt.
Aber ist denn das Projekt oder das Produkt jetzt aus eurer Sicht deutlich besser als Intimate von heute, als das von damals? Hatte sie einmal recht? Ist das wirklich eine andere, oder würdest du sagen, ey, das kann man eigentlich kaum erkennen?
Es hat sich verändert, aber wo wir immer drauf achten müssen, ist halt eben, dass wir diesen Charme von früher nicht verlieren. Also, dass wir mehr Geld haben, mehr Geld zur Verfügung steht, dürfen wir jetzt nicht auf einmal dieses DIY-mäßige verlieren.
Das dann auf einmal hochglanzartig ist und irgendwelche riesen Kranfahrt mit einer Kamera, das wird gar nicht in das Konzept Intimate passen.
Aber der eine große Unterschied war schon mal, dass wir damals keine Drehbücher hatten, also gar nicht. Wir haben gesagt, okay, das passiert ungefähr und das machen wir dann halt. Aber heute haben wir natürlich also richtige Drehbücher, wenn auch ohne Dialoge, halt in indirekter Rede und so, damit halt eben genug schief gehen kann, wie ich vorhin gesagt habe. Aber das hat sich geändert. Aber der Kern muss immer gleich bleiben.
Wie alt seid ihr jetzt eigentlich heutzutage?
Max 25, ich bin 24.
Okay. Macht man sich da schon so viele Gedanken über irgendwie kohlemäßige Sachen? Also ist das eines, dass es eines Tages irgendwie euch dann auch größere Gehälter finanzieren kann und sowas? Oder ist das noch so weit weg?
Ich glaube, das wäre falsch, wenn wir in dieser Kategorie denken würden. Sondern ich glaube, wir sollten einfach denken, was bringt uns Spaß? Womit wollen wir weitermachen? Und das, was dann dabei rumkommt, ist das, was dabei rumkommt. Ja. Aber wenn wir jetzt gucken, wir wollen so und so viel Geld erreichen und wir wollen richtig reich werden und so, dann würde es halt dahin kommen, dass wir sagen, wir machen jetzt Fließbandarbeit, holen uns richtig viele Leute, denen wir vielleicht gar nicht richtig vertrauen und macht mal. Und nutzen alles aus, dass die ganzen Leute gerade auf uns zukommen möchten, mit uns arbeiten möchten, wir machen 1000 Werbungen
Das ist auch das nicht würde, nachhaltig, glaube ich.
Genau, das ist gar nicht nachhaltig. Das würde dann aber halt eben, dann würden wir das Ding aus den Händen verlieren und dann würden wir nicht mal das machen, was wir wirklich machen wollen, weil es uns Spaß macht und weil es aus dem Herzen kommt, sondern halt einfach Fließbandarbeit. Und ich glaube, deswegen feiern die Leute uns auch, weil sie merken, also feiern die Leute die Serien auch, weil sie merken, dass wir das nicht machen, weil wir irgendwas beweisen wollen oder weil wir irgendwie viel Geld damit verdienen wollen, sondern weil wir es machen, weil es uns am Herzen liegt und weil wir Dinge erzählen, die wir wirklich einfach erzählen wollen. So.
Meine Mama sagt immer, mach das, was du liebst und das Geld kommt irgendwann von ganz allein.
Okay, okay. Was ist denn für euch ein Vorbild? Also gibt es irgendwelche amerikanischen Produktionsfirmen oder Unternehmen in dem Bereich oder in Deutschland, wo ihr sagt, ey, die haben das gut gemacht oder das ist so? Oder ist es eh alles eine neue Welt, in der ihr jetzt reinwachst? Und, oder gibt es irgendwas, wo ihr euch daran orientiert? Außer Christian Ulm wahrscheinlich.
Also es gibt, ich glaube, also Pyjama Pictures ist so auf jeden Fall unser Weggefährte bei dem Ganzen und die machen uns natürlich einiges vor, wo wir dann auch von lernen können und was wir nachmachen können oder was auch immer. Die sind auf jeden Fall ein Vorbild von uns, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen haben wir uns ja auch mit denen zusammengetan. Aber ansonsten würde ich sagen, dass wir...
Wir gucken eigentlich relativ viel, dass man, sag ich mal, Konvention aufbricht und gar nicht sagt, okay, das funktioniert so bisher und deswegen funktioniert es bei uns auch, sondern eigentlich gucken, okay, was wollen wir machen und wie ist, sag ich mal, der schnellste Weg, das umzusetzen für uns.
Genau, wir machen sehr viele
Regeln über den Haufen
zu werfen. Wir machen sehr vieles einfach neu und so, wie es noch nicht so oft gemacht wurde.
Was kann man denn in Deutschland maximal aus eurer Erfahrung bekommen, wenn man ein neues Projekt irgendwo machen will? Also was könnte man für Summen bewegen? Also wenn ihr jetzt eine Idee habt und sagt, okay, kriegt man irgendwie für einen neuen Film oder für eine neue Serie, kann man da vorab irgendwie Millionensummen bekommen oder muss man sich immer mit irgendwie...
Du hast was reingeschickt letztens mit Stromberg, der Kinofilm, hat, glaube ich, Crowdfunding betrieben, ne?
Und ach so, ja, stimmt. Das war, also Stromberg hat ja einen Kinofilm gemacht, nachdem die ganzen Staffeln da fertig waren. Und da haben irgendwie so 3000 Leute, einfach Leute, die das geguckt haben, Fans, haben investiert. Und da sind ich weiß nicht, wie viel.
1,3 Millionen waren das, glaube ich.
Nee, 1,3 Millionen waren es Zuschauer. Das waren die Zuschauer. Naja, das war Crowdfunding, aber keine Ahnung, was. Also, ja, das ist nochmal ein anderes Beispiel, glaube ich.
Also, ich meine, den Discounter-Kinofilm, der müsste da auch extrem gut funktionieren.
Ja, genau. Das
würde wahrscheinlich
eine Sache,
gut
über die
funktionieren.
Nachdenken, aber da ist noch die Frage, ob das noch der gleiche Spirit wäre, weil Discounter-Kinofilm würde dann halt dann auch wieder so eine große Welt sein, die eher so ein bisschen kommerzieller wirkt und man denkt, okay, jetzt schlagen wir das Ding nochmal aus und machen einen Kinofilm, weil die Serie ist ja dann doch sehr, steht so voll für sich und der Kinofilm würde das Ganze größer machen, als vielleicht ist, weil beim Kinofilm erwartet man ja auch eine große Story und so und Wendungen und alles. Hat aber Discounter gar nicht. Und wenn wir das da auf Krampf reinmachen würden, wäre es was anderes. Aber vielleicht fällt uns irgendwas ein, was nochmal...
Man könnte so ein Kino-Event machen, quasi mehrere Folgen im Kino gucken. Ich glaube, das wäre dann mehr wieder Discounter-Welt, dass man wirklich abgeschlossene Stories im Kino zeigt. Das funktioniert ja auch bei unseren Premieren bisher immer super, dass man da dann irgendwie 500, 600 Leute zusammen hat, die gemeinsam lachen. Ist immer super geil. Aber was Bruno schon meinte, ich glaube, so ein 90-Minüter auf Discounter-Ebene ist dann nochmal was ganz anderes als jetzt eine Serie wie Discounter.
Ja.
Von der Erzählung her einfach.
Okay, also aber so einen Kinofilm zu schreiben, ich meine, das müsste doch möglich sein.
Oh ja, auf jeden Fall. Das würden wir schon hinbekommen, glaube ich. Aber wie gesagt, das mit dieser Story, also das widerspricht sich. Kinofilm und Discounter widerspricht sich erstmal.
Okay.
Aber ich meine, Stromberg hat es schon mal auch geschafft. Ich weiß es nicht mehr, ich habe den Film lange nicht geguckt, aber.
Hat denn Stromberg euch irgendwie inspiriert? Fandet ihr das eigentlich am Ende? War das wichtig für euch?
Nee, Stromberg haben wir uns nicht angeguckt. In der Vorbereitung haben wir es gar nicht angeguckt. Aber The Office tatsächlich. The Office US hat uns inspiriert. Das hat uns inspiriert. Da sind wir sehr große Fans von. Wobei, also Stromberg und The Office UK sind ja beides, da hat Stromberg sich, glaube ich, mehr von UK als von US inspirieren lassen, weil es nochmal depressiver ist. Also nochmal so, noch weniger Farbe, noch kälter einfach so. Und das finde ich schon, da habe ich schon Respekt vor, dass sie damit trotzdem so eine krasse, erfolgreiche Serie geschafft haben. Obwohl es so kalt ist, das muss man erstmal schaffen, weil das bedeutet, dass die Storys und die Charaktere einfach so gut sind, dass sie halt genügend Wärme produzieren können. So.
Okay. Krass, also Glückwunsch zu der Dynamik, in der Startup-Welt würde man sagen, zu der Traction, zu der Trajektoria, zu der Entwicklung, so was so da jetzt bei euch hochgelaufen ist in den letzten Monaten.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Und wir machen uns natürlich auch Hoffnung, dass ihr vielleicht im Mai bei uns nochmal irgendwie irgendwas präsentiert oder irgendwas
super
vorstellt.
Gerne,
oder
ey, so. Super gerne.
Safe.
Es gibt Gespräche, glaube ich.
Und ihr wart ja sogar, war ich ganz stolz, irgendwie, ihr wart ja sogar dieses Jahr, also wir reden jetzt Ende 23, wart ihr sogar da auf dem ProSieben, also Joint stand und habt da ein bisschen...
Ja, genau.
Wir haben da gedreht.
Wir waren da und wir waren auch privat da, sind da rumgeschlendert.
Und da muss man sagen, wirklich cooles Publikum. Also wir wurden viel auf die Projekte angesprochen. Da sind anscheinend viele Zuschauer.
Wir waren sehr stolz auf Intimate-Fans, die da waren.
Das waren viele Leute, die Intimate kannten.
Also, ja.
Das freut einen immer. wenn.
Also OMR-Publikum, cooles Publikum.
Vielen, vielen Dank. Also, danke fürs Rumkommen. Und,
vielen Dank für die Einladung.
Ja, absolut. Ich bin gespannt, was noch so kommt und wo so kleine Brüder, wann so der kleine Bruder IPO kommt. IPO, ne, Börsengang.
Ach so, mal gucken.
Ja, dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich gar nicht.
Mit eurem, Stil, wenn.
Eurem Ansatz wahrscheinlich nicht.
Dann hätte sich unser Mindset richtig geändert einmal.
Oder ja, irgendwas neu gedacht. Irgendwas genau. Neu gedacht.
Kleine Brüder gehen in die Börse.
Ja, genau. DAX.
Also es gibt jetzt nicht wenige, die sozusagen eine Firma gründen, dass irgendwie davon träumen oder das irgendwann auch machen müssen, weil irgendwelche Investoren irgendwie
da. Ja.
Aber es war Spaß gemacht.
Wenn wir es vorhaben, kommen wir wieder.
Ist klar, okay.
Ach so, wir hatten noch eine Frage. Oh ja. Mein Gott, fast vergessen. Ja. Und zwar, kleine Brüder, wir suchen ein Büro, eine Bürofläche.
Es hören jetzt ja auch viele Hamburger zu. Ihr würdet gerne wo sein in Hamburg?
Ja, am besten so hier in der Gegend.
In der, also in der Schanze angesiedelt. So. Genau.
Aber Orten sind auch cool und so.
Wie viel Fläche braucht ihr?
So, wie viel war das letzte Projekt? 150
bis 250 sind wir so auf der Suche.
250?
150 bis 200.
Also 250 ist zu groß auf jeden Fall.
Quadratmeter?
Ja.
Ja. Aber wir, ja, also genau, wenn jemand was hat, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Das wär richtig geil.
Kleine Brüder.
Kleine Brüder oder Bruno, Alexander und Max Mattis.
Alles klar. Okay. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Yo,
ciao, vielen Dank.
In Köln entsteht möglicherweise gerade ein neues deutsches Unicorn. Und zwar, weil wir alle naiv sind und Fehler machen und die uns davor beschützen. Die Rede ist von der Firma SoSafe, die dafür sorgt, dass wir trainiert werden, unsere Belegschaft, unsere Kolleginnen und Kollegen trainiert werden, einfach nicht mehr auf Scams, auf Betrüger reinzufallen, die uns Mails schicken wie jetzt Login-Daten ändern oder dein Cloud-Account wurde deaktiviert, auf die dann geklickt wird und die dann nachher großen Schaden anrichten, weil hinter diesen Mails einfach Cyberangriffe stecken, die menschliche Naivität ausnutzen. 85% aller Cyberattacken, die erfolgreich sind, gehen zurück auf menschliche Fehler und nicht auf besonders gutes Hacken oder so, sondern wirklich darauf, Sachen zu machen, die auf die Menschen reinfallen. Und genau davor schützt euch SoSafe. Wer glaubt, das betrifft mich nicht, wer glaubt, bei uns im Unternehmen kann ich mir das nicht vorstellen, den lade ich ein, kostenlos sich einem Angriff von SoSafe auszusetzen, natürlich ohne Risiko, und zu schauen, wie naiv eure Leute sind oder auch nicht, versus dem Schnitt 30% beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails. Also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß. Und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei, die sogenannte Human Firewall zu stärken. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de/OMR. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.